Was sich genau hinter den ägyptischen Hieroglyphen verbarg, verstand vor 200 Jahren der Gelehrte Jean-François Champollion, ein Sprachwissenschaftler. Er entzifferte die vermeintliche Bilderschrift. Genau dies wird in diesen Tagen groß am Collège de France gefeiert. Im Studio ist jetzt Markus Messling, Professor für romanische und allgemeine Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Saarbrücken. Er hat gerade ein Essay über Champollion für den Merkur geschrieben. Herr Messling, was genau gelang Champollion eigentlich damals?
Champollion ist eigentlich zum ersten Mal wirklich die revolutionäre Einsicht gelungen, dass die Hieroglyphen keine Bilderschrift sind. Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, der Falke heißt nicht Falke und das Krokodil nicht Krokodil, sondern er hat verstanden, dass es eine sogenannte phonetische Schrift ist. Also eine Schrift, die eigentlich ähnlich funktioniert wie das Alphabet, indem man von den Bildern Buchstaben ableitet. Also für den Falken das F, ja, um es mal ganz einfach zu sagen, und vom Krokodil das K. Und das ist ihm als Erstem wirklich systematisch gelungen. Und in dem berühmten Brief, diese Lettre à Monsieur Dacier, den er dann geschrieben hat, da entziffert er eigentlich erstmal nur Pharaonennamen. Und das hatten schon einige vor ihm gemacht, aber er schreibt eben auch, dass dieses Prinzip, wie die funktionieren, dass das zu verallgemeinern sei. Und das war wirklich die Revolution.
Können Sie uns ein bisschen erklären, was so bahnbrechend daran war? War es auch eine Erkenntnismethode allgemeinerer Natur, die ihm gelang durch diese Entzifferung der Hieroglyphen?
Ja, also da kann man sozusagen auf zwei Ebenen darauf antworten. Das eine ist, dass es natürlich in Europa ja einen jahrhundertelangen Hieroglyphendiskurs gegeben hat. Also man hat immer versucht, die zu lesen. Und es gibt vor allen Dingen seit dem Barock also wüste Theorien darüber, wie man das tun muss. Da gibt es also von Athanasius Kircher und anderen ganz irre Texte, die das dann versucht haben zu entziffern. Und daraus sind also große Kosmologien und alle möglichen verrückten Geschichten entstanden. Und Champollion liest diese Schrift jetzt zum ersten Mal einfach als Schrift. Und zwar zunehmend. Es gelingt ihm dann in seinem Leben wirklich auch erste Texte richtig zu lesen. Und da kommen natürlich ganz andere Sachen raus, nämlich historische Daten, einfach Herrschaftschroniken. Man versteht praktisch das alte Ägypten überhaupt zum ersten Mal.
Und war das dann wegweisend für eine Erkenntnis dieser fremden Kultur?
Das war absolut wegweisend, ja. Und das andere Revolutionäre, kann man sagen, daran ist natürlich, dass ja eigentlich die älteste Geschichte der Menschheit, die für Europa so wichtig war, immer die Schöpfungsgeschichte war. Und jetzt kann man plötzlich dieses uralte Ägypten als einfache Geschichte, also als Land, als Gesellschaft, als Herrschaftsform, als Religion lesen. Und das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Menschheitsgeschichte. Und das war sicher die zweite ganz große damit verbundene Revolution. Auch das hatte schon vor Champollions Zeiten angefangen. Aber mit ihm selbst wird das plötzlich richtig möglich. Also die Ägypten wird lesbar und deswegen war die Restauration natürlich total dagegen. Der Vatikan hat ihn bekämpft, die Restaurateure haben ihn bekämpft in Frankreich, die Monarchie, weil sie natürlich an dieser alten biblischen Geschichte eigentlich möglichst festhalten wollten.
Also er hat auch dafür gesorgt, dass so ein Pluralismus der Weltsichten und auch eine andere Methode der Weltaneignung sich durchsetzen konnte. Bestand darin dann auch ein revolutionäres Element?
Ja, also Champollion, würde ich sagen, ist schon Kind eigentlich einer großen Entwicklung in Frankreich mit den sogenannten Ideologen, also den Ideologen. Das heißt hier aber nicht, dass es Leute waren, die irgendwelche komischen Theorien hatten, sondern die hatten Theorien über Ideen, deswegen heißen sie so. Darüber, wie der Mensch sich eigentlich Ideen macht in der Sprache. Und die hatten im Grunde die ganze Sprachwissenschaft, die Zeichenwissenschaft, die Schrifttheorie schon hervorgebracht vor Champollion. Und er ist im Grunde ein Kind dieser Bewegung. Und mit ihm, kann man fast sagen, kommt diese ganze Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert, insbesondere nach der Französischen Revolution, wirklich floriert, die kommt mit ihm eigentlich auf den Höhepunkt. Also man kann sagen, es ist eigentlich die Vollendung auch fast und der Übergang in eine andere Form von Philologie.
Wie kam es denn, dass Champollion so interessiert war an Ägypten?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also man vermutet, dass das wirklich letztlich mit den Begegnungen zu tun hatte. Er ist ja von seinem Bruder sehr gefördert worden, der ihn in jungen Jahren aus der Provinz in Südwestfrankreich nach Grenoble holte. Grenoble war damals eine sehr selbstbewusste, bürgerlich-liberale Stadt, die ganz viel Wert auf Bildung gelegt haben. Und man muss sich natürlich Champollions Weg auch vorstellen als diese neue Möglichkeit nach der Revolution. Es ist überhaupt jetzt erst möglich, dass solche Leute wie Champollion aus dem unteren, nicht reichen Bürgertum überhaupt in gute Schulen kommen, Privatlehrer kriegen. Und sein Bruder hat das alles organisiert. Und in Grenoble haben die beiden Brüder dann Personen kennengelernt, die entscheidend waren, glaube ich, für das Interesse und die Begeisterung von Jean Bouillon, insbesondere Fourier. Das war der Leiter des Institut Français, also Institut d'Égypte, wie es damals hieß, in Kairo, unter der napoleonischen Expedition. Und der kam sozusagen zurück, der hatte dann politische Ämter in der Region von Grenoble. Und den trafen die Brüder und der muss also bei Jean Bouillon auch eine große Begeisterung ausgelöst haben.
Nun hat Jean Bouillon Ägypten erst nachdem er diese Schrift entziffert hat, wirklich kennengelernt. Wie kam es denn dazu? War das üblich, dass man sich mit diesen philologischen Fragen beschäftigte, auch wenn man die Länder gar nicht kannte? Ich glaube, das ist für uns heute überraschend.
Also üblich war das ganz sicher. Ja, also wir wissen über diese ganze erste große professionelle Philologengeneration, auch die erste Sinologie, die erste Indologie, dass die eigentlich alle überhaupt nicht in den Ländern waren. Die haben natürlich oft Wissen gehabt, was schon durch Reisende kam, also etwa durch die Jesuiten, durch die Missionen. Und Jean Bouillon hatte auch so eine Wissenszufuhr, wenn man so will, aus dem realen Leben. Und das waren insbesondere die koptischen, heute würden wir sagen Immigranten, also die Exilierten eigentlich, die mit der napoleonischen Armee oder kurz danach zurückgeflohen waren oder besser gesagt geflohen waren nach Frankreich, weil sie sich im Grunde retten mussten. Die hatten, heute würden wir sagen, kollaboriert oder kooperiert. Und diese Gelehrten, das waren muslimische Gelehrte, aber sehr viele Kopten auch, die dann nach Marseille gekommen sind, nach Paris gekommen sind, wo es eine große koptische Exilgemeinde gibt bis heute, von denen hat Jean Bouillon massiv profitiert und hat eigentlich auch verstanden, und das ist auch interessant, dass dieses Altägyptische, an dem er gearbeitet hat, im Koptischen sprachlich immer noch eigentlich in gewisser Weise weiterlebt. Das heißt, er hat auch eine Verbindung im Grunde ziehen können, lautlich vom Koptischen in die alten ägyptischen Sprachen rein. Und auch das war für seine Entzifferung sicher entscheidend.
Nun würde man heute so eine Aktion, also auch nach Ägypten zu fahren und dort nach Hinterlassenschaften zu suchen, auch einiges mitzunehmen, ja kritisch beurteilen. Es gibt die ganze Diskussion im postkolonialen Zusammenhang. Wie kann man da mit Jean Bouillon als Figur umgehen?
Also für mich ist genau in dem Kontext Jean Bouillon eigentlich eine ganz interessante Figur, weil er einerseits tatsächlich genau wirklich Kind dieses revolutionären Universalismus und auch Imperialismus ist, das heißt eine Haltung, die versucht hat, sich die Welt über diese Zeichensysteme, über die Schriften, über die alten Kulturen und so weiter, nicht nur anzueignen im intellektuellen Sinn, sondern ja auch wirklich im materiellen Sinn. Also Jean Bouillon war ab 1826 der Leiter der ägyptischen Abteilung des Louvre und hat da Ankäufe gemacht, auch für andere Museen, hat Turin Gutachten geschrieben. Also die ganze Entstehung der Ägyptologie, der ganze Kulturraub aus Ägypten nach Europa, der ist auch von Jean Bouillon mit betrieben worden. Und zwar von doch ziemlich zentraler Stelle, kann man sagen. Aber andererseits hat Jean Bouillon selber vor allen Dingen so in seiner späten Phase, was schwierig ist bei ihm zu sagen, weil er so jung gestorben ist, aber ab Mitte der 1820er Jahre aufgrund verschiedener Erfahrungen das Gefühl gehabt, dass diese Art, sich zu bedienen eigentlich und die Welt zu zentrieren in Paris, unglaubliche Schäden auch hervorbringt. Und da spielte dann einerseits eine Begegnung mit Indianern, wie man damals sagte, also mit Mitgliedern der Osage, die nach Paris kamen, eine Rolle. Das hat bei ihm offensichtlich ganz starke Vorstellungen von Kulturtod, von auch dem Problem der westlichen Kultur hervorgerufen, aber andererseits auch die Reise nach Ägypten.
Ja, das beschreiben Sie in Ihrem Aufsatz. Das ist auch sehr eindrücklich, wie er beobachtet, was diesen indigenen Völkern, also es waren wenige Menschen, die dann in Paris waren, passiert, wie sie sich bewegen in diesem fremden kulturellen Kontext. Und da ist er dann schon auch erschüttert und zieht daraus Konsequenzen. Vielleicht noch ein Wort dazu, was so entdeckenswert ist für Frankreich an Jean Bouillon und weshalb er so groß gefeiert wird in diesen Tagen.
Also Jean Bouillon ist wirklich ein Held der Republik. Ich glaube, das kann man klar so sagen. Und zwar deshalb, weil sein ganzes Leben für die Versprechen der Republik steht. Also er kam aus einer unteren Mittelschicht. Er gehörte zu einer Bevölkerungsschicht, die nie Chancen gehabt hätte, überhaupt sozialen Aufstieg zu machen vor der Revolution. Und alles, was sozusagen in seinem Leben Erfolg wird, bis zur Berufung als Professor am Collège de France, ist der Bildung geschuldet. Jean Bouillon ist ein Kind der neuen Bildungschancen nach der Revolution. Und dafür feiert ihn natürlich die Republik, denn er steht wirklich für die Versprechen und auch die Leistungen dieser Republik. Und andererseits ist das natürlich dann auch zunehmend gewendet worden im Laufe der Zeit und vor allen Dingen in der sogenannten Troisième Republik, also nach 1870, wird er dann auch ein Held, weil Frankreich nach der Niederlage gegen Deutschland versucht, Helden zu finden, mit denen es seinen Anspruch Doch Weltmacht zu sein und die Welt zu verkörpern, zu repräsentieren, das Wissen der Welt zu sammeln in Paris, irgendwie legitimieren muss. Und Champollion ist dann eine der Figuren und deswegen hat niemand anders als der Schöpfer der Freiheitsstatue von New York, Frédéric Auguste Bartholdi, ja auch diese Champollion-Skulptur erfunden, die dann 1875 als Marmorstatue in den Vorhof des Collège de France kommt, also dahin, wo Champollion dann gelehrt hatte. Und diese Skulptur ist eben sehr interessant, weil man sieht daran einerseits dieses Zusammenkommen von Universalismus, Stolz der Nation, auch der Anspruch des Wissens in diesem französischen Universalismus. Und andererseits hat diese Statue für mich auch was ganz Interessantes, weil sie so einen Schatten über sich hat. Und dieser Schatten ist, glaube ich, wenn man genau hinguckt, sehr klar sichtbar. Da ist eine Skepsis in Champollion und man könnte vielleicht sagen, das ist das Interessante, dass die Republik da auch eigentlich auf ihre Verluste guckt, ja, und auch auf die guckt, die vergessen wurden in dieser Republik. Und das sind natürlich zum Beispiel die Ägypter, ja, die dann kolonisiert wurden und so weiter. Und das hat Champollion da dann zu Lebzeiten auch wirklich kritisiert.
Er hat einen ganz melancholischen Blick. Ich habe mir die Statue noch einmal angeschaut im Internet, da kann man sie auch finden. Es ist etwas, was mir aufgefallen ist, was Sie festhalten in Ihrem Aufsatz, das mich auch überrascht hat, dass nämlich Philologie so zentral war, die Sprachwissenschaft damals. Es war die Leitwissenschaft. Wie kam es dazu?
Also Philologie war ja damals auch noch viel umfassender als Sprachwissenschaft, nicht? Also die Sprachwissenschaft ist immer die Grundlage im Grunde. Man muss diese Sprachen können, man muss die Texte lesen können. Aber dazu gehört eigentlich alles, was man damals Belles Lettres nannte. Also die Idee, dass man alte Textkulturen oder überhaupt Textkulturen, auch dann die eigene französische, liest und sich darüber verständigt in der Gesellschaft und darin eigentlich alles verhandelt, was von Bedeutung ist. Nämlich, welche Gesellschaft sind wir? Was ist unsere Identität? Wie gucken wir auf die anderen? Und natürlich vor allen Dingen, das muss man immer wieder sagen, ab dem 18. Jahrhundert die große europäische Frage, warum springen wir so nach vorne? Also zum Beispiel im Vergleich zu China. China, das doch jahrhundertelang das große Reich war. Warum sind wir kleinen Europäer plötzlich diejenigen, die industrialisieren, die nach vorne springen, die Entwicklung haben, die sich politisch entwickeln und so weiter? Und da hat man gedacht, dass den Sprachsystemen eben eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Und das spielt in Frankreich eine zentrale Rolle, wo ja die Idee immer war, das Französische ist die langue de la clarté, also der Klarheit, des klaren Denkens, des wissenschaftlichen Denkens und nach der Revolution auch die langue de la liberté, also die Sprache der Freiheit. Und in diese Vorstellung wächst eben auch Champollion rein, sodass sein ganzes Werken eigentlich einerseits eine Begeisterung für das andere Ägyptische ist, aber auch eine Begeisterung für die unglaubliche Menschheitsgeschichte und die Sammlung dieser Menschheitsgeschichte in Paris als der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts.
Also Philologie war eine Hard Science damals. Vielen Dank, Markus Messling.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Albart.